Eine schöne Scheiße hat er uns da eingebrockt. Hilde blickte auf den in Decken gewickelten Leichnam hinab. Oppenheimer stand ebenfalls vor der Matratze und versuchte erfolglos, Novak gegenüber Zuversicht auszustrahlen. Es ließ sich nur schwer überspielen, dass beim Anblick des engen Zimmers wieder die alte Beklemmung von ihm Besitz ergriffen hatte. Oppenheimer kannte diese Kammer nur allzu gut. Er konnte kaum glauben, dass er es fast 9 Wochen hier drinnen ausgehalten hatte. Der fensterlose Raum maß 2x3 Meter und war ursprünglich als Speisekammer gedacht. Weil lediglich eine nackte Glühbirne den Raum erhellte, konnte man zwischen Tag und Nacht nicht unterscheiden. Nur anhand der Geräusche aus den anliegenden Wohnungen und der jaulenden Sirenen bei einem Luftangriff war erkennbar, dass die Zeit voranschritt. Wenn es jedoch still blieb, dehnten sich die Sekunden, bis sie wie Minuten erschienen. Als er auf den Toten blickte, konnte er sich gut vorstellen, was er hier oben durchgemacht hatte. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Oppenheimer der SS bei der Aufklärung einer Mordserie geholfen. Obwohl der mit der Aufklärung des Falles beauftragte Hauptsturmführer Vogler sich im Verlauf der Zusammenarbeit als kooperativ erwiesen hatte, war es Oppenheimer stets bewusst gewesen, dass sein Leben keinen Pfifferling wert war. Außerdem wurde der Fall, in dem Oppenheimer ermittelt hatte, als geheime Reichssache eingestuft. Somit bestand die Gefahr, nach der Aufklärung als unerwünschter Mitwisser umgebracht zu werden. Letztendlich war ihm nichts anderes übrig geblieben, als nach dem Abschluss der Ermittlungen unterzutauchen, bis Gras über die Sache gewachsen war. Zum Glück konnte er sich dabei auf die Hilfe seiner Unterstützerin Hilde verlassen. Sie hatte dafür gesorgt, dass er bei einem gewissen Herrn Novak einen Unterschlupf fand. Ohne ihre zahlreichen Kontakte zu Regimegegnern hätte er wohl kaum überlebt. Trotz allem hatte er sich bei seiner Ankunft bei Novak nicht vorstellen können, wie qualvoll die Zeit in dessen Speisekammer werden sollte. Zu der drückenden Enge kam erschwerend hinzu, dass schon nach 3 Wochen sein ganzer Pervitin-Vorrat aufgebraucht war. Damals hatte er das Mittel gebraucht, damit er seine ständige Todesfurcht vergaß, und dass sich damit auch Müdigkeit und Hungergefühl bekämpfen ließen, war für Oppenheimer ein angenehmer Nebeneffekt gewesen. Hildes Warnung vor dem darin enthaltenen Methamphetamin schlug er gedankenlos in den Wind. Schließlich nahmen viele seiner Bekannten diese Tabletten oder besaßen eine eiserne Reserve. Und das, obwohl die Tabletten wegen der erhöhten Suchtgefahr mittlerweile rezeptpflichtig waren. Auch sonst war das Aufputschmittel weit verbreitet, denn es wurde mittlerweile in den Berliner Temmler-Werken in riesigen Mengen hergestellt, um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Immer mehr Soldaten bekamen Kaltblütigkeit in Tablettenform verabreicht. Oppenheimer hatte gehört, dass in den Flakstellungen um Berlin sogar den Knaben Pervitin gegeben wurde, damit sie hinter den Geschützen wach blieben. Der Umgang mit dem Mittel war von einer großen Sorglosigkeit gekennzeichnet, weil fast jeder die Nebenwirkungen der chemischen Substanz geflissentlich ignorierte. Erst als Oppenheimers Körper in dieser Kammer von Entzugserscheinungen gequält wurde, hatte in ihm ein Umdenkprozess stattgefunden. Doch obgleich er erkannt hatte, wie richtig Hilde mit ihrer Warnung lag, war es schwierig, die alten Gewohnheiten abzulegen. Oppenheimer war seitdem abstinent und hatte sich geschworen, keine Pervitin-Tablette mehr anzurühren. Trotzdem sehnte er sich gelegentlich nach ihrer Fähigkeit, der Realität ihre Schrecken zu nehmen. Um nicht weiter an Pervitin zu denken, konzentrierte er sich wieder auf die verzwickte Situation mit der Leiche. Er fand es recht kühl in der Kammer. Sie hörten Odins Söhne, ein Fall für Kommissar Oppenheimer, Reihe, Band 2, von Harald Gilbers, gelesen von Richard Barenberg, ein Hörbuch des Argon Verlags.